Der Philipperbrief unter diesem Titel Die Tür zum Leben, dass Paulus uns durch diesen Brief Hinweise geben kann, wie kommen wir denn zu diesem Leben, wie Gott es sich vorgestellt hat für uns Menschen? Was könnte uns ein Schlüssel dafür sein? Und ihr habt es vielleicht vorhin in der Übersicht nochmal wahrgenommen, heute geht es ums Thema Zusammen. Zusammen, aber wie soll das funktionieren? Wenn ihr mal so denkt an eure Familie oder euren Kollegenkreis oder Nachbarschaft, wie würdet ihr so die Stimmung beschreiben, die da normalerweise herrscht? Wie würdet ihr das Miteinander beschreiben, wie das dort so üblich ist? Vielleicht würden wir uns ja so ein Ideal wünschen, dass das geprägt ist von Liebe, von Verständnis füreinander, von einem Miteinander, Dankbarkeit, Freude, von Weisheit. Aber entspricht das der Realität? Das ist die Frage heute. Wie gestalten wir das Miteinander, was wünscht sich Gott für unser Miteinander, wie kann da etwas funktionieren? Also, Paulus und die Philipper. Zunächst mal die Frage, was ist denn da? Nochmal Erinnerung, das Philippi war die erste christliche Gemeinde in Europa und es war für Paulus eine besondere Gemeinde, er hat eine ganz enge Beziehung zu dieser Gemeinde gehabt und da gab es auch nicht die großen Schwierigkeiten und Probleme, die Paulus korrigieren musste. Zusammengesetzt war diese Gemeinde mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Eine jüdische reiche Unternehmerin, ein römischer Gefängniswärter und ein jüdisches Sklavenmädchen, das waren die ersten Bekehrten damals und die haben eingeladen in ihrem Umfeld und so ist diese Gemeinde immer mehr gewachsen. Philippi selber eine Multikulti-Metropole mit Handel und vielem anderen. Es war die Tür nach Europa und von dort ging ja dann auch das Evangelium nach ganz Europa. Und letzte Woche hatten wir gesehen, wie es Paulus wichtig war, dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus ist für alle Menschen. Egal aus welchem gesellschaftlichen, religiösen, nationalen Hintergrund jemand kommt, es ist für alle Menschen da. Und jetzt kommen diese Menschen mit den ganz unterschiedlichsten Hintergründen zusammen. Ich weiß nicht, ob an einem Sonntagmorgen, so wie bei uns jetzt hier in Mutschelbach, oder zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, da gab es ja noch nicht den etablierten freien Sonntag. Aber es kommen unterschiedlichste Menschen zusammen. Und wie kann das funktionieren? Paulus schreibt und beschreibt erstmal das, was ihn begeistert, worüber er sich freut. Er schreibt, ihr ermutigt euch gegenseitig. Das ist toll. Ihr seid Ermutiger. Bei euch herrscht nicht so ein Kritikgeist und dass man sich ständig beurteilt und verurteilt, sondern ihr seid Ermutiger. Und das ist toll. Das ist toll. Und wir wissen ja, was das schon für einen Unterschied macht. Ob irgendwo so vielleicht auch nur unterschwellig so ein Kritikgeist herrscht oder so ein Vergleichen irgendwie. Und mit Vergleichen kommt ja immer so ein negatives Beurteilen rein oder so eine besserwisserische Haltung. Und Paulus sagt, boah, das ist bei euch nicht. Ihr seid Ermutiger. Und ermutigen, das hilft. Also, klasse. Was schreibt er noch? Ihr seid zu liebevollem Trost bereit. Und das, wenn man sich das mal anschaut, bedeutet ja schon, okay, es gibt genügend Situationen, wo Trost nötig ist. Also ist nicht so, dass da alles nur happy-clappy, schön und wunderbar ist, sondern natürlich gibt es da Trauer, da gibt es Frust, da gibt es Verzweiflung, vielleicht Resignation oder auch Einsamkeit. Aber, und das lobt Paulus, ihr bleibt dabei nicht stehen, sondern ihr wendet euch einander zu mit liebevollem Trost. Ihr lasst niemanden allein. Ihr zieht euch nicht zurück ins Schneckenhaus und hinter die Mauern und die Fassaden, sondern ihr helft euch gegenseitig mit liebevollem Trost. Und liebevoller Trost ist mehr als nur so ein platter Trost, irgendwie, ja, es wird schon wieder alles, sondern da steckt drin ein Mittragen, ein sich gegenseitig helfen, ein füreinander Dasein. Und Paulus ist begeistert und sagt, darüber freue ich mich so richtig. Und dann erwähnt er noch etwas Drittes, worüber er sich freut bei den Philippern, nämlich man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes wirkt. Paulus sagt, was euch verbindet, und das spürt man, wenn man zu euch kommt oder von euch hört, das ist nicht einfach nur so ein menschlicher Einheitsbrei oder eine Gleichmacherei. Und das ist auch nicht einfach nur so ein oberflächliches Kaffeetrinken miteinander, sondern offensichtlich verbindet euch etwas vom Geist Gottes her, ein Austausch, wo ihr eben Gott ganz bewusst mit einbezieht oder ein gemeinsames Ausrichten auf Gott, hören auf Gott, ein Miteinander beten, wie auch immer sich das gestalten mag. Aber man spürt, es ist mehr als nur so eine Vereinsmeierei. Paulus ist begeistert. Und er erwähnt noch etwas Viertes. Ihr seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Vor zwei Wochen haben wir darüber schon ein bisschen nachgedacht, was denn in dieser Liebe mit drin steckt, wo Paulus gebetet hat für noch tiefere Liebe. Aber Paulus sagt, es ist toll, was bei euch schon da ist. Aber er hört jetzt hier nicht auf. Wir würden vielleicht denken, boah, wenn wir da wären, in unserer Familie oder in unserer Firma oder in unserer Nachbarschaft oder in unserer Gemeinde, wäre doch super toll, da könnte man sich drauf ausruhen und so weiter. Paulus sagt, das ist gut, aber wir können noch mehr. Wir können noch mehr. Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben. Klar könnten wir auf manche andere Gemeinden herunterschauen, bei denen es nicht so gut läuft, aber das ist ja nicht der Maßstab. Die Frage ist, mit dem, wie wir jetzt im Miteinander leben, umgehen und so weiter, wird Gott damit schon genug geehrt oder ist da nicht noch Potenzial für mehr? Und dann schreibt Paulus, vollkommen ist meine Freude, wenn da eben noch mehr rauskommt. Und wieder habt im Hintergrund so Kontext, Gemeinde, Familie, Freunde, es ist noch mehr möglich. Gebt euch nicht mit dem zufrieden, wo ihr jetzt seid. Und Paulus beschreibt jetzt eine Einheit auf drei verschiedenen Ebenen. Er schreibt zunächst mal, meine Freude wäre vollkommen, wenn ihr euch ganz einig seid. Ganz einig. Das geht zunächst mal im Denken los. Wenn ihr euch ganz einig seid, also Luther übersetzt hier, wenn ihr eines Sinnes seid. Einig in der Lehre, der Vision, der Strategie. Da geht es eben nicht um irgendwie so eine Gleichschaltung, sondern wenn ihr in dieselbe Richtung geht, wenn ihr dieselbe Vision habt, wenn euch Werte miteinander verbinden und ihr darüber euch einig seid. Also einig im Denken. Das Zweite, was Paulus sagt, Meine Freude wäre vollkommen, wenn ihr in der einen Liebe ganz verbunden seid, verbunden bleibt. Also das erste war das Denken, das zweite ist jetzt, schwierig. Ist Liebe ein Gefühl? Also sagen wir mal, das zweite, verbunden auch im Gefühl, dass ihr eben nicht geprägt seid von Eigennutz, von Stolz, sondern bescheiden einer den anderen höher achtet wie sich selbst. Und wir merken, ja gut, das ist natürlich doch nicht einfach nur so ein Gefühl, sondern dass ihr in einer Einigkeit zusammensteht, die den anderen höher achtet als sich selber, das ist immer wieder eine Entscheidung. Und wenn das unsere Beziehung, stellt euch mal vor in eurer Familie. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Es geht jetzt nicht um mich, um meine Bequemlichkeit, dass ich meinen Willen durchsetzen kann, dass der andere oder die andere mich doch bitte schön versteht und ernst nimmt und alles, sondern den anderen höher achten als sich selbst. Und das steckt für Paulus drin in diesem in der Liebe miteinander verbunden seid. Wir kommen nachher dazu, er nimmt ja Jesus hier als Vorbild, was das bedeutet. Es ist immer wieder eine Entscheidung. Also nicht ab und zu nur so ein Liebesfest, so ein Happening, sondern diese Verbundenheit in der Liebe. Und dritten Aspekt erwähnt Paulus, und da kommt jetzt ganz klar der Wille dazu und meine Freude ist vollkommen, wenn ihr fest zusammenhaltet. Auch da, wo es schwierig wird, dass ihr zusammenhaltet, zueinander steht, sichtbar und dann auch fühlbar die gegenseitige Unterstützung auch nach außen. Und auch das ist immer wieder eine Willensentscheidung, dieses Zueinanderhalten, auch da, wo es knirscht und wo es nicht so einfach ist. Paulus sagt, das ist das, wo es noch Potenzial nach oben gibt bei euch. Und ich denke, auch in Mutschelbach gibt es da noch Potenzial nach oben. Dieses ganz einig sein, in der einen Liebe miteinander verbunden sein, fest zusammenzuhalten. Und wenn das so ist, und das ist ja das, was in Philippi passiert ist, dann sehen Menschen ja das und denken, boah, wow, so würde ich mir das auch wünschen. Für mein Umfeld, für meine Familie, für meine Nachbarschaft, für dort, wo ich bin, so eine Liebe, so eine Einheit, so ein Miteinander, das ist attraktiv. Wie kommen wir dahin? Und jetzt kommen wir zu diesem Vorbild Jesus. Und ich lese uns noch mal ein paar Verse aus dem, was Paulus hier schreibt. Er schreibt, seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, gottgleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an, wurde wie jeder andere Mensch geboren, er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Diese Verse werden seit 2000 Jahren von Theologen gedeutet und versucht zu beschreiben, weil da in diesen wenigen Versen ja, da steckt so wahnsinnig viel drin über das Identität und das Wesen von Jesus. Und es wird als Entäußerung, also wie kann das funktionieren, dass Gott sich entäußert, also seine Identität ablegt, Verzicht, Abstieg, alle möglichen Begriffe wurden verwendet, um zu versuchen zu beschreiben, was Jesus hier eigentlich tut. Der Zusammenhang für Paulus ist wichtig, es geht um Demut. Es geht nicht um mich, sondern es geht um die anderen. Paulus schreibt, nehmt euch Jesus zum Vorbild. Luther schreibt hier, seid so gesinnt, wie es Jesus Christus auch war. Und wenn wir uns das mal anschauen, freiwillig zu verzichten auf seinen natürlichen Status, nämlich Gott zu sein. Was machen wir? Wir tun ja alles dafür, so zu sein wie Gott. Egal, ob das im medizinischen Bereich ist, im Wissensbereich. Wir versuchen zu kontrollieren diese Welt, dieses Leben. Wenn es um Macht geht, wir streben ja nach dem Höchsten. Und als Menschen versuchen wir, wie Gott zu sein. Und Gott selber entscheidet sich, wie ein Mensch zu werden. Er geht gerade den Weg andersrum. Er quetscht sich, dieser ewige Gott quetscht sich in einen menschlichen, begrenzten Körper hinein. Aber es ist nicht nur diese Macht, Jesus verzichtet ja auch auf seinen sozialen Status. Statt jetzt als König in dieser Welt zu leben, zu herrschen, als König geboren zu sein, Paulus beschreibt es, nein, er ist den Weg eines Sklaven, des Ärmsten, des Untersten in unserer Gesellschaft gegangen. Wir tun alles dafür, um sozial besser dazustehen, um mehr Anerkennung zu bekommen. Aber wer geht denn den Weg andersrum? Und Jesus verzichtet auf seinen rechtlichen Status. Der Gerechte wird zu Unrecht verurteilt und am Kreuz hingerichtet. Wer tut denn sowas? Wir tun ja alles dafür, um immer im rechten Licht dazustehen und ja, keine Fehler nach außen hin zuzulassen. Paulus schreibt, und das, wenn ich sage wir, dann war das vor 2000 Jahren schon genau das Gleiche, was die Menschen angetrieben hat, aber wir sind eben heute auch nicht besser. Und Paulus schreibt jetzt an die Philipper, schaut auf Jesus, nehmt euch Jesus zum Vorbild. Und vielleicht steckt in diesem Weg gerade dieser Schlüssel zum Leben, zu einem erfüllten Leben, das eben nicht sich selbst in den Mittelpunkt stellen muss, sondern andere. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon den Namen Henry Nouwen gehört hat oder vielleicht dieses Buch schon mal gesehen hat. Mutschelbach ist das nicht so bekannt, merke ich. Henry Nouwen, ein Theologe, hat sehr viele Bücher geschrieben, war Uniprofessor unter anderem in Harvard. Und er hat sich dann entschlossen, nach Kanada zu ziehen, in ein Wohnheim, wo er mit 6 behinderten Menschen zusammen gewohnt hat. Und er wollte für sie da sein, als geistlicher Leiter, Seelsorger, aber zugleich auch als Lernender. Das rechte, also dieser Buchtitel, das ist ein Bild von Rembrandt über den verlorenen Sohn. Und er hat, ich weiß gar nicht, ich glaube 6, 7 Jahre mit diesen Behinderten, ganz relativ abgeschieden, zusammengelebt. Und aus der Erfahrung mit ihnen hat er eine Auslegung zu diesem Bild eben geschrieben in diesem Buch, was sehr vielen sehr geholfen hat und sehr tröstend war oder sie gemerkt haben, wie Gottes Liebe viel tiefer ist als all das, was sie bisher verstanden hatten. Und Henry Nouwen hat gemerkt aus seinem, ja, in Anführungszeichen, das sind jetzt meine Worte des Beschreibens, sich erniedrigen, zu sagen, der Uniprofessor lebt jetzt in einem Behindertenheim. Und genau darin hat er ungeheuer viel über Gott und Jesus verstanden und gelernt. Das muss nicht unser Weg sein, aber wie kann denn unser Weg der Demut aussehen? Wie können wir dahin kommen? Und da geht es jetzt nicht darum, ich muss mich noch mehr anstrengen, sondern es geht um eine innere eigene Haltung. Wir hatten in der ersten Predigt zum Philipperbrief gesehen, Paulus bezeichnet die Philipper als Heilige. Er sagt jetzt nicht, ne, ihr seid so, ihr müsst noch viel lernen, vielleicht kommt ihr irgendwann in den heiligen Status, in dem ich bin. Nein, er bezeichnet sie, ihr seid Heilige und jetzt lebt von dieser Identität her als Heilige. Und so geht's auch, ich muss jetzt nicht krampfhaft versuchen, demütig zu werden, sondern Gottes Geist lebt ja in mir und ich darf versuchen, dieser Demut Gottes in mir Raum zu geben und einfach abzulegen, diese ewige Sucht nach Anerkennung, aufzuhören, immer wieder mich ins rechte Licht stellen zu müssen, ein Hören und Wahrnehmen, was für andere Menschen wichtig ist. Das ist kein krampfhaftes Tun müssen, sondern eher ein Loslassen von dem, was mich davon hindert. Paulus schreibt, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Gott hat uns ja an einen Platz gestellt, in eure Familie, in eure Nachbarschaft, in diesen Ort hier, zum Teil noch in eure Arbeitsstellenplätze und dann eben auch hier in diese Gemeinde. Gott hat sich irgendwie was dabei gedacht. Und Gott möchte, dass wir gut zusammenleben, dass wir zusammenhalten, dass wir einander unterstützen und helfen, trösten und ermutigen, dass wir uns immer wieder für eine Einheit und eine Einigkeit entscheiden. Gott möchte, dass wir demütig einander höher achten als uns selbst. Als Kinder Gottes ist es in unserem Erbgut mit drin, aber wir sollen es jetzt auch nach außen dringen lassen, einüben. Es darf sich noch mehr entfalten. Paulus sagt, was bei euch da ist, ist schon gut, aber es geht noch ein bisschen mehr. Das ist die Tür zu einem erfüllten und einem gesegneten Leben. Lasst uns eine Minute Stille nehmen und von dem, was ihr gehört habt, überlegt einfach nochmal in eurer Situation, Familie, wo auch immer, oder auch hier Gemeinde, wo möchte Gott denn ansetzen in meinem eigenen Dasein, dass hier noch mehr wachsen kann? Guter Gott, ich danke dir, dass du verstehst unsere Umstände und du kennst unsere Familien, unser Umfeld, unsere Gemeinde. Und du weißt, wie das scheinbar so unmöglich erscheint, so ein Ideal dort zu leben und zu erleben. Aber Jesus, du selber bist in eine völlig unvollkommene, verlorene Welt hineingekommen und du hast etwas anderes gelebt. Und durch deinen Geist möchtest du auch uns gebrauchen, um in unserer oft so schwierigen Welt etwas anderes zu leben. Ermutige uns dazu. Hilf uns dazu. Danke, dass du immer bei uns bist und in uns bist. Amen.